Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Scouting Worldwide, der internationale Fußballpodcast powered by IST.de, den Experten für Weiterbildungen und Studiengängen im Fußball- und Sportbusiness. Der Podcast wird euch präsentiert von den Gründern der Fußball-Consultancy Create Football, Mats Beckmann und Quirin Sterr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football Podcast Scouting Worldwide, heute mal wieder mit einem Gesprächsgast, mit einem Interviewgast am Start. Alex Baum-Johann sitzt bei mir oder sitzt besser gesagt am anderen Ende der Welt in Sydney, Australien. Ja, Alex, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Stell dich doch mal kurz vor. Ich glaube, die meisten dürften dich kennen. Aber ja, vielleicht nochmal für die, die dich nicht so ganz auf dem Schirm haben. Wer bist du? Was machst du aktuell? Und ja, wo hast du die letzten Jahre so verbracht?
Erstmal vielen Dank für deine Einladung. Tatsächlich bin ich gerade in Australien, in Sydney. Wir haben hier schon etwas später als bei euch, sind hier 10 Stunden voraus. Ist gerade 20.15 Uhr hier. Zu mir, also mein Name ist Alexander Baumjohn, ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, habe in Deutschland 14 Jahre in der Bundesliga gespielt, bei Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayern München, dann nochmal Schalke 04. Erst FC Kaiserslautern und Hertha BSC und bin dann 2017 von Hertha zu Curitiba gewechselt nach Brasilien. Hab dort 6 Monate gespielt und dann noch 6 Monate bei Vitória, bei einem anderen Verein in Brasilien. Also war dort insgesamt 1 Jahr tätig, bevor ich dann 2018 zu Markus Babbel, der mich damals zu den Western Sydney Wanderers geholt hat, gewechselt bin und hab dort 1 Jahr gespielt. Und die letzten beiden Saisons meiner Karriere habe ich dann beim Sydney FC verbracht, beim australischen Rekordmeister, wo wir auch ja Meister geworden sind und ich eine sehr erfolgreiche Zeit hatte und habe dann meine Schuhe nach der 2020-2021 Saison an den Nagel gehangen. Und seitdem bereite ich mich auf die Karriere nach der Karriere vor, also sozusagen die zweite Karriere.
Ja, sehr cool. Hast du uns schon einen schönen Abriss gegeben, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, so die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde in etwa. Da es ja bei uns vor allem um internationalen Fußball geht, wollen wir den deutschen Fußball gar nicht so groß jetzt beleuchten in dem Interview, in unserem Gespräch, sondern vor allem natürlich über Brasilien, über Australien sprechen. Ich glaube, 2 Märkte, besonders Brasilien. Ja, da ist wohl kaum irgendein Deutscher so richtig tief drin. Du bist ja auch der einzige Deutsche, der jemals in der Liga da überhaupt gespielt hat. Übrigens, Lothar Matthäus war da mal für ein paar Wochen als Trainer sogar in Paranaense, aber ansonsten, so ein richtige Exilgeschichte für dich quasi. Aber lass uns mal vorne anfangen. Du hast deine Karriere bei Schalke begonnen, da warst du bei Schalke auch in der Jugendakademie. Erzähl doch mal kurz, wie bist du zum Profi geworden? War es schon früh absehbar, dass du den Schritt auch schaffen wirst? Oder war es mehr so ein 50-50-Ding, dass du auch wirklich kämpfen musstest dafür?
Ich bin 2000 zu Schalke gewechselt in die U13 damals von meinem Heimatverein Teutonia Waldrop und habe dann dort in der U13, U15 und U17 gespielt und habe dann während meinem zweiten Jahr in der U17 schon die Möglichkeit gehabt, bei den Profis reinzuschnuppern, damals unter Jupp Heynckes und Manny Dubski war mein U17-Trainer, der mich auch immer gefördert hat und auch mit einer meiner größten Förderer war. Und wie gesagt, war das eigentlich relativ früh, noch als U17-Spieler dann bei den Profis zu trainieren, dann auch relativ schnell einen Profivertrag zu unterschreiben. Das war vor fast 20 Jahren, also 2004, da war es ja noch nicht so wie heute, dass so ein Jugendwahn bei den Vereinen war, wie es halt jetzt ist. Also mit 16 oder 17 dann bei den Profis zu trainieren und einen Vertrag zu unterschreiben, war halt schon was ganz Besonderes. Und von daher ging es bei mir relativ schnell los und war das schon relativ früh absehbar, dass ich ja natürlich eine riesen Chance habe, mich dann auch im Profibereich zu etablieren.
Aber den Durchbruch bei Schalke hast du ja gar nicht so richtig geschafft. Woran lag das?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also wie gesagt, ich war sehr, sehr jung und damals, als ich dann, wie gesagt, noch U17-Spieler war, waren die Statuten auch noch etwas anders. Ich durfte damals halt auch noch nicht bei den Profis spielen, weil ich halt offiziell noch kein U19-Spieler war von meinem Alter her und musste dann halt 6 Monate warten, bis ich offiziell U19-Spieler wurde. Und in der Zeit ja, lief es bei Schalke halt auch nicht so gut, dass dann Jupp Heynckes, der mein größter Förderer war im Profibereich oder der auch eigentlich mein größter Mentor immer noch ist, auch im Fußball, wurde relativ schnell dann auch entlassen. Und dann kam mit Ralf Rangnick ein neuer Trainer, der dann auf andere gesetzt hat. Und ja, ich habe dann erstmal noch in der U19 gespielt und auch ab und zu in der U23. Und von daher hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe dann ein paar Einsätze gehabt, aber habe mich dann 2007 im Januar entschieden, zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln, wo Jupp Heynckes dann auch Trainer war, der mich dann zu den Borussen geholt hat.
Ja, da hattest du auf jeden Fall eine erfolgreichere Zeit. Bis Sommer 2009. Und dann ja, ging es zum großen FC Bayern. Und ich glaube, da scheiden sich extrem die Geister, was solche Geschichten angeht. Da gab es jetzt auch mit Sinan Kurt dann auch in ja, mal näherer Vergangenheit auch nochmal ein Beispiel, wo es ja recht ähnlich war, dass auch ein junger Spieler, ein großes Talent aus Gladbach, dann zu den Bayern gegangen ist und dort dann auch wie du den Durchbruch nicht so richtig geschafft hat. Bereust du es im Nachhinein, dass du diesen Schritt zu den Bayern gegangen bist oder bist du dann von der Kategorie, dass du sagst, so, das war eine einmalige Chance, jetzt zu den Bayern zu gehen? So, da gibt es ja immer so die eine Partei und die andere Partei. Die einen sehen es eher positiv, die anderen sagen, wie kann man als junger Spieler nur zu den Bayern gehen?
Klar, aber ich sage, jeder Fall ist da schon anders zu bewerten. Ich meine, Sinan Kurt ist ja auch in ganz jungen Jahren schon zu Bayern gewechselt, ohne vorher überhaupt in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ich habe ja bei Gladbach schon vorher den Durchbruch geschafft und war halt schon etabliert, war auch in der Saison vorher in der Bundesliga Elf des Jahres. Und das war halt schon, glaube ich, eine andere Situation als bei Sinan Kurt. Bei mir war es wiederum ein bisschen unglücklich, da ich halt relativ früh unterschrieben habe und als ich dann bei den Bayern ankam, war der Trainer, der mich halt verpflichten wollte oder verpflichtet hat, mit Jürgen Klinsmann dann auch weg und Louis van Gaal war der Trainer, der dann am ersten Tag wirklich zu mir, also mich gefragt hat, wie mein Nachname ist. Also der kannte mich halt gar nicht, habe ihm die Hand gegeben und den begrüßt beim Trainingsauftakt und habe gesagt, Alex, und er ja weiter. Und das war halt schon echt krass, den hätte ich mir auch so nicht vorgestellt und dann hatte ich von Anfang an echt einen schweren Stand, obwohl ich dann auch am ersten Spieltag ja in der Startelf stand und habe ja auch dort ein paar Spiele gemacht, aber für mich war das halt wirklich so, dass ich sage, als junger Spieler wollte ich halt mehr spielen und ja, unter Louis van Gaal habe ich halt diese Spielanteile nicht bekommen und habe mich dann relativ schnell entschieden, wieder den Verein zu verlassen. Ich bereue es auf gar keinen Fall, zum FC Bayern gewechselt zu sein. Ich bereue es eher, und das ist somit das Einzige, was ich vielleicht in meiner Karriere bereue, dass ich ja keine Geduld hatte, dort länger zu bleiben, weil ich hatte einen 4-Jahres-Vertrag und bin dann nach 6 Monaten, habe ich es forciert, wieder zu wechseln. Und ja, ein Jahr später wurde Louis van Gaal dann auch gefeuert und dann kam Jupp Heynckes zum FC Bayern. Ich glaube, wenn ich dann noch da gewesen wäre, hätte ich bestimmt die eine oder andere Chance mehr bekommen. Deswegen, ja, den Wechsel zum FC Bayern bereue ich auf gar keinen Fall. Ich bereue eher, dass ich nicht mehr Geduld hatte als junger Spieler.
Ja, ist, glaube ich, auch eine wichtige Aussage als junger Spieler oder grundsätzlich auch als junger Mensch, einfach mal ein bisschen Geduld mitzubringen, weil viele Dinge sich ja auch mit der Zeit erst ja in eine gewisse Richtung entwickeln. Für dich ja war nach 91 Bundesliga-Minuten bei den Bayern dann wieder Schluss. Dann ging es zurück ja dahin, wo alles angefangen hat, zum FC Schalke. Die auch 1 Million Ablöse für dich in die Hand genommen haben, aber so richtig hast du auch da dann nicht mehr Fuß fassen können.
Ja, genau. Felix Magath hat mich ja damals verpflichtet und Schalke war damals auch oben mit dabei. Also die haben ja in der Saison dann auch mit um die Meisterschaft gespielt Und ja, meine Einsätze hatte ich dort halt schon, aber als ja, Felix Magath dann, ich glaube auch nach einem Jahr oder sowas, als wir zusammengearbeitet haben, entlassen wurde, kam Ralf Rangnick und dort habe ich dann tatsächlich mehr Einsätze bekommen und das war dann auch sehr erfolgreich, vor allen Dingen mit den Spielen der Champions League, wo wir uns ein bisschen ins Halbfinale qualifiziert haben und den Spielen gegen Inter Mailand im Viertelfinale. Also es war schon ja, eine coole Zeit und haben wir dann auch den Pokal gewonnen gegen Duisburg und ja, also Schalke war immer mein Herzensverein und ist es auch immer noch. Deswegen war für mich auch klar, als ich Bayern verlassen habe, dass ich unbedingt zu Schalke zurück will, auch wenn ich zu jedem anderen Verein in der Bundesliga hätte wechseln können.
Dann kam trotzdem ja im Sommer 2012 der Rückschritt mal in die zweite Liga zum FC Kaiserslautern. Da hast du auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt, bevor es dann ja zur Hertha weiterging. Und dann würde ich mal behaupten, der Knackpunkt deiner Karriere, zwei Kreuzbandrisse innerhalb von fast einem Jahr. Von sowas erholst du dich eigentlich nicht wieder richtig, oder?
Das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ich auch gerade nach den zwei Verletzungen schon zumindest gesundheitlich wieder der Alte war. Natürlich habe ich danach nicht mehr so konstant und viel gespielt, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich glaube, das lag nicht an meiner Verletzung. Ich habe ja auch gerade in der Saison, auch wenn es meistens als Joker war, nach dem zweiten Kreuzbandriss dann, glaube ich, schon über 30 Einsätze bei Hertha gehabt und habe dann auch dort meinen Vertrag verlängert und ja, die Saison danach lief dann halt für mich individuell nicht erfreulich, aber es hatte nichts mit meiner Verletzung zu tun. Aber die zwei Jahre, die ich dort verloren habe, es war natürlich sehr ärgerlich, gerade weil ich auch auf einem super Weg war, super angefangen bei Hertha. Wir waren nach 4 Spieltagen ganz oben mit dabei, haben, glaube ich, 7 oder 8 Punkte gehabt. Und ja, in der Form, da war ich halt echt in Topform, sich dann halt zu verletzen, war natürlich ärgerlich, war dann aber auch nach 6,5 Monaten wieder zurück, habe dann noch ein paar Spiele gemacht in der Rückrunde und alles war wirklich top. Mein Knie war super stabil, ich hatte keine Probleme mehr und dann war Urlaub und Vorbereitung angefangen. Vorbereitung lief auch alles gut, dann einen Tag vor dem ersten Bundesligaspiel, also 11 Monate nach dem ersten Kreuzbandriss im Training, langer Ball, ich spring hoch, versuch den Ball zu kontrollieren in der Luft und dann beim Aufkommen überstrecke ich halt mein Knie und dann ist das Kreuzband halt wieder gerissen. Hab mich dann in Amerika operieren lassen und habe dann gesagt oder musste dann halt wirklich ein Jahr komplett ja, warten und raus sein, weil natürlich ein Risiko besteht, dass halt nochmal passiert. Ich glaube, nach 3 Kreuzbandrissen im gleichen Knie, dann wird es halt echt schwierig, sich davon zu erholen. Aber ich muss sagen, nach der zweiten OP hatte ich nie wieder Probleme. Gott sei Dank. Ab und zu, klar, merkt man es so ein bisschen, aber nichts Gravierendes. Und ich glaube, dass die Zeit danach, wo es dann zwischenzeitlich auch nicht so gut lief, nichts mit meinem Knie zu tun hatte.
Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Dann kam aber trotzdem, ja, ich sag mal, der Bruch mit Deutschland ganz, 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 ja, krass ausgedrückt. Du hattest noch einen Vertrag bei der Hertha, dann kam trotzdem der sehr, sehr untypische Wechsel nach Brasilien. Die Medien und auch, was ich so gelesen habe, haben gesagt, ja, die Frau ist Brasilianerin, deswegen wechselt der Mann nach Brasilien, der spricht fließend Portugiesisch. Du hast mir aber gerade schon im Vorgespräch gesagt, es hat eigentlich gar nichts mit deiner Frau zu tun gehabt.
Ja, genau, gar nichts. Meine Frau, also wir kennen uns ja schon seit 2004 und sind seit 2007 zusammen. Also das war dann 10 Jahre, nachdem wir zusammengekommen sind, hatte da ihre Finger gar nicht im Spiel. Also sie wäre am liebsten in Deutschland geblieben oder dass ich halt in Deutschland einen Vertrag unterschrieben hätte bei einem anderen Verein. Und von daher war das komplett meine Entscheidung. Ich habe schon immer eine Affinität gehabt für den brasilianischen Fußball. Wir haben auch eine Wohnung dort und seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin, sind wir auch mindestens einmal, ab und zu auch zweimal im Jahr in Brasilien gewesen und auch jetzt immer noch. Und da habe ich mir immer Spiele angeschaut, live im Stadion und diese Leidenschaft und ja, der Fußball hat mich halt immer beeindruckt in Brasilien. Deswegen war es immer so ein Traum, auch dort selbst zu spielen, auch gerade mit dem Hintergrund, dass ich halt die Mentalität kenne. Ich kenne die Leute, ich spreche die Sprache perfekt. Ich glaube, auch nur deswegen war es halt möglich. Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, der einzige Deutsche, der jemals dort gespielt hat. Ich glaube, das hängt echt auch mit der Sprache zusammen, weil die Brasilianer halt ja normalerweise nicht gut Englisch sprechen und dann wäre es, glaube ich, schwierig geworden. Aber ja, das war auf jeden Fall eine super Zeit, super Erfahrung, auch wenn es da wieder sehr unglücklich lief, auch für mich persönlich, auch gerade wieder mit Verletzungen und anderen Geschichten. Und trotzdem sage ich, hätte das auch immer wieder gemacht und die Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt und es war eine super Erfahrung.
Genau, erste Station war Curitiba, eine Stadt in Südbrasilien, mit der vermutlich auch die meisten Deutschen nicht so wirklich was anfangen können. Wie kam die Connection zu dem Club? War das über einen Berater oder gab es dann eine andere Connection, dass du gesagt hast, okay, wenn, dann der Club, oder haben die sich aktiv um dich bemüht? Wie ist die Geschichte so zustande gekommen?
Ja, das lief über meinen Ex-Mitspieler Lincoln, mit dem ich damals auf Schalke zusammengespielt habe, und auch über Rafinha, der ja von dem Verein kommt, auch dort in der Jugend gespielt hat, und der war zu dem Zeitpunkt halt dort und die haben das so ein bisschen in die Wege geleitet. Und ich habe dann aus Deutschland noch mit dem Präsidenten und mit dem Trainer öfter gesprochen, und wenn ich ehrlich bin, war das eigentlich nicht meine erste Wahl. Es gab noch zwei andere Vereine in Brasilien, die auch sehr interessiert waren, in größeren Städten, also in Sao Paulo und in Rio, aber die haben es mir dann so schmackhaft gemacht und mich davon überzeugt, es halt dort zu machen, weil auch Curitiba mit die Stadt ist, die am meisten Europa ähnelt, auch vom Klima. Und ja, von daher hat das wirklich super gepasst. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, leider lief es ein bisschen unglücklich. Ich habe meinen Vertrag dort unterschrieben. Die Mannschaft war sehr erfolgreich. Ich glaube, waren 10 Spiele in der Saison gespielt. Und ich habe dann angefangen, dort zu trainieren und musste auf mein Visum warten. Das hat ungefähr 4, 4,5 Wochen gedauert. Und um mein Arbeitsvisum dann zu bekommen, musste ich das Land noch einmal kurz verlassen. Ich bin dann nach Argentinien geflogen und musste halt dort zur Botschaft und mein Arbeitsvisum in meinen Reisepass reinstempeln lassen. Und an dem Tag, wo ich halt mein Visum bekommen habe, hat meine Mannschaft gerade auswärts gespielt, beim Tabellenvorletzten, glaube ich, und haben 4-0 verloren. Und der Trainer, der mich geholt hat, wurde dann noch nach dem Spiel in der Kabine entlassen. Ist dann nicht mehr mit der Mannschaft zurückgeflogen. Und dann kam 2 Tage später ein neuer Trainer und auch da, der kannte mich nicht, hat dann seine eigenen Spieler mitgebracht und deswegen hat es dann auch noch ein bisschen länger gedauert, bis ich halt debütiert habe. Ich habe mir dann in der Zeit auch noch meine Hand gebrochen, wo ich dann 2 Wochen raus war, und als ich dann mein Debüt gefeiert habe, und das war auch sehr gut, gegen Cruzeiro zu Hause, und eine Woche später haben wir dann im Maracana in Rio gegen Vasco da Gama gespielt, da habe ich ein Tor vorbereitet. Und in dem Spiel danach hätte ich von Anfang an gespielt, und ich habe mir dann einen Tag vorm Spiel Muskelfaserriss zugezogen. Und da die Saison nur noch 6 Wochen oder 8 Wochen lief, habe ich dann danach auch kein Spiel mehr gemacht. Also ich habe dann nach 2 Spielen ist mein Vertrag ausgelaufen, weil wir letzten Endes dann auch abgestiegen sind. Und ich hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt für die erste Liga, aber in der zweiten Liga war der nicht gültig. Und somit bin ich dann nach nur 6 Monaten im Januar 2018 von Curitiba nach Vitoria gewechselt.
Ja, sehr, sehr spannend. Auch wieder, ja, viele Geschichten, die da zustande oder zusammengekommen sind, mehr oder weniger, die dich dann da auch, ja, negativ beeinflusst haben in der ganzen Hinsicht. Du hast gesagt, sie haben es ja sehr, sehr schmackhaft gemacht, mit der Stadt, wahrscheinlich auch finanziell, nicht schlecht gewesen. Was waren da noch so für Faktoren, die dann am Ende, ja, für dich den Ausschlag gegeben haben, dich doch für eine, ich nenne es mal, kleinere Stadt, auch wenn sie fast 2 Millionen Einwohner hat, dahin zu gehen und dann nicht nach Sao Paulo oder nach Rio?
Ich glaube schon, das Klima hat da eine Riesenrolle gespielt, gerade am Anfang. Ich habe natürlich schon gedacht, dann auch ein paar Jahre länger in Brasilien zu bleiben, und der perfekte Weg wäre, glaube ich, der gewesen, ein Jahr in, oder 1,5 Jahre in Curitiba zu spielen und sich halt zu akklimatisieren und dann danach zu einem größeren Club. Aber du hast gerade schon angesprochen, finanziell war es auch sehr lukrativ. Die brasilianischen Vereine, die bezahlen halt auch mittlerweile richtig gute Gehälter. Ab und zu muss man seinem Geld da ein bisschen hinterherlaufen, und einige Spieler bekommen halt auch nicht alles, was ihnen zusteht. Ich habe da auch noch ein bisschen Probleme gehabt und musste auch gerade Curitiba verklagen und habe vor Gericht eigentlich schon gewonnen, aber vor mir sind noch 50 oder 60 andere Leute, denen die halt auch noch Geld schulden, deswegen kann ich das noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, dass das Klima und auch die Fans und die Stadt da schon eine Riesenrolle gespielt haben, und der Trainer auch und der Präsident, die mich halt unbedingt haben wollten.
Wie sind die Clubs dort grundsätzlich aufgebaut, jetzt auch im Vergleich zu Deutschland? Wie ist auch die Infrastruktur? der Clubs, du hast ja schon auch sehr, sehr große Unterschiede. Du hast Clubs, die spielen in Stadien wie Maracana, was du gerade schon angesprochen hast. Clubs, die vor 50, 60, 70.000 Zuschauern spielen. Und dann hast du auf der anderen Seite Clubs, die spielen in sehr, sehr kleinen Stadien, vielleicht auch nur mal vor 5.000 Zuschauern. Also schon ja auch mehr oder weniger so ein bisschen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, würde ich mal von außen, ja, von der Außenbetrachtung her sagen. Aber wie sind die grundsätzlich aufgebaut? Gibt es da große Unterschiede im Vergleich zu Deutschland?
Klar, ich meine, gerade zwischen den großen Vereinen aus Rio und aus Sao Paulo ist im Vergleich zu den kleineren Vereinen schon ein Riesenunterschied, obwohl ich sagen muss, vor 5.000 habe ich da nie gespielt. Also das waren halt immer mindestens 15.000, 20.000 und selbst wenn es halt nur 15 waren, die haben Stimmung gemacht wie 40.000 oder 50.000 in Deutschland. Deswegen gerade diese Leidenschaft von den Fans zu spüren, das war für mich natürlich auch ein Hauptgrund, dorthin zu wechseln. Aber generell ist die Infrastruktur dort schon gut. Du hast gerade angesprochen mit den Stadien, gerade auch nach der WM, da wurden natürlich schon das eine oder andere Stadion neu gebaut und das eine oder andere Trainingsgelände auch. Deswegen ja, kann man schon sagen, das sind schon ähnliche Verhältnisse wie in der Bundesliga.
Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Das Leben an sich, wie unterscheidet sich das für die Leute, die vielleicht auch noch nie in Südamerika waren oder auch nicht im Speziellen in Brasilien? Gibt es da sehr, sehr große Unterschiede im Vergleich zu Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dadurch, dass ich ja, ja durch meine Frau auch eine ganz, ganz enge Beziehung habe zu Brasilien und wir auch immer dort im Urlaub waren, war es für mich auch was ja, komplett Neues, dort mal über einen längeren Zeitraum zu leben. Und vorher, also bevor ich dort halt gelebt habe, haben wir auch immer mal überlegt oder darüber gesprochen, vielleicht auch nach meiner Karriere dann in Brasilien zu leben. Aber gerade in der Zeit, wo ich dann in Brasilien gelebt habe, ist mir bewusst geworden oder ist uns bewusst geworden, dass wir dort niemals langfristig leben können, weil es einfach kein Leben ist im Vergleich zu einem Leben in Deutschland. Überall, wo man hingeht oder wo man mit dem Auto rumfährt, man muss immer links und rechts schauen, man muss immer aufpassen, wenn es dunkel ist, musst du bei Rot über die Ampeln fahren, wo wir gewohnt haben, 24 Stunden Security unten laufen vorm Haus mit Maschinengewehren, die Schule von den Kindern wird bewacht, die ganze Zeit mit ja, Security, mit Maschinengewehren und sowas, also du musst ein gepanzertes Auto haben und all solche Geschichten, kannst nicht mit einer Uhr oder mit deinem Handy draußen auf der Straße rumlaufen, also das ist wirklich schon kein Leben, wie man sich das halt in Deutschland vorstellt oder wie man es halt in Deutschland kennt. Deswegen war es für mich, als ich dann nach Australien gekommen bin und halt ein Jahr in Brasilien gelebt habe, schon so ein Gefühl von Freiheit. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin, glaube ich, 2 oder 3 Uhr nachts in Australien oder in Sydney angekommen, habe dann 1-2 Stunden geschlafen und als dann hell geworden ist um 5 Uhr morgens, bin ich dann raus und einfach 2 Stunden auf der Straße spazieren gegangen und ich habe mich so frei gefühlt. Das war so ein krasses Gefühl nach so langer Zeit. Also für die Brasilianer, die kennen es ja nicht anders, aber für uns Deutsche, die halt diese Freiheit in Deutschland kennen, ist es halt schon schwierig, sich dort daran zu gewöhnen, immer links und rechts schauen zu müssen, wenn man dort draußen unterwegs ist.
Ja, ich war mal für eine längere Zeit rum in Kolumbien, also ich kann genau nachvollziehen, über was du gerade sprichst. Ist schon ja, ganz, ganz anders als bei uns. Und Kolumbien ist auch das gute Stichwort. Du hattest bei Curitiba noch einen Kolumbianer im Team, ansonsten nur Brasilianer. Unter anderem auch Anderson, den Ex-Man United-Profi. Auch eine richtige Legende, bei dem ja auch Verletzungen so ein bisschen die Karriere negativ beeinflusst haben. Gab es da zu Beginn irgendwelche Integrationsprobleme, weil ja Deutscher, Ausländer, wie auch immer, ich meine, du hast die Sprache fließend gesprochen, aber ja, du schüttelst schon mit dem Kopf. Scheint alles recht einfach gewesen zu sein, wenn man die Sprache spricht, oder?
Klar, ich meine, ich bin ja dann auch direkt bei der Pressekonferenz, wo dann 50 Journalisten waren. Ich habe es dann komplett auf Portugiesisch gegeben. Und ich glaube, das imponiert dann halt schon, wenn auch die Journalisten und die Mitspieler sehen, dass jemand ja die Sprache spricht. Und ich habe dann auch versucht, mich von vornherein ja einzubinden. Ich kenne es ja auch aus Deutschland, wenn Südamerikaner nach Deutschland kommen und die versuchen dann wirklich oder zeigen der Mannschaft, dass sie sich auch einbinden wollen, dann werden die natürlich auch immer gut aufgenommen. Natürlich gibt es auch andere Fälle, wo Brasilianer dann sich in oder Südamerika sich in kleinen Grüppchen zusammentun und eigentlich nichts mit dem Rest der Mannschaft zu tun haben wollen. Aber ja, für mich war wichtig, mich so schnell wie möglich zu integrieren und ich habe ja, bei beiden Vereinen sehr, sehr viele Freunde gefunden, mit denen ich auch jetzt noch Kontakt habe, also Mitspieler, Trainer oder auch ja generell Mitarbeiter des Vereins. Und ja, von daher waren das schon super Geschichten und ja, das war eine super Erfahrung auf jeden Fall.
Du hast die Teamkollegen angesprochen. Die Kultur in der Kabine in Brasilien, ist es eine grundsätzlich andere als in Deutschland? Auch die Trainingsintensität, wie die Trainings ablaufen, gibt es da große Unterschiede von der Intensität, wie sich die Leute in der Kabine grundsätzlich verhalten?
Ja, generell würde ich sagen, ist die Intensität auf jeden Fall höher als in Deutschland und auch ja, physischer, als ich gedacht habe. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die Brasilianer natürlich wissen, dass bei vielen der Fußball die einzige Chance ist. Und von daher geben die Brasilianer da auch in jedem Training Gas und wollen deren Platz im Team auch mit allen möglichen Mitteln verteidigen. Und das ist in Deutschland halt ja nicht so der Fall. Ich glaube, das hängt auf jeden Fall mit der Mentalität generell zusammen. Und das hat mich halt schon gewundert. Ich glaube, das ist auch gerade in Deutschland, viele denken, in Brasilien ist nur Hackespitze 1, 2, 3. Aber auch die Spiele, wenn man sich die Ligaspiele anschaut, und ich habe ja einige gespielt, sieht man halt schon, dass es halt auch nicht so ist, dass jedes Spiel jetzt 5-3 oder 4-4 oder so ausgeht. Also eigentlich relativ wenig Tore im Vergleich auch zu anderen Ligen, in auch gerade in Europa. Und es hat mich halt schon gewundert. Und da wurde halt echt in jedem Training ja hart gekämpft und jeder wollte spielen. Die Kader sind halt dort auch viel größer als in Deutschland. Also wir hatten da auch bei den Vereinen um die 30, 35 Spieler. Dann, wenn du 11 gegen 11 gespielt hast, konnten auf dem Nebenplatz die anderen noch 6 gegen 6 oder 7 gegen 7 spielen. Das war halt schon krass und ja, von daher war es schon echt ja verwunderlich, das so mitzubekommen, weil ich mir das auch nicht so vorgestellt habe.
Ja, als ich in Kolumbien war, ich war auch sehr überrascht, dass der Fußball deutlich intensiver ist, auch was du gerade schon richtig gesagt hast, viel mehr Härte auch drin. Gleichzeitig aber auch sehr viele Unterbrechungen, sehr viele Schwalben, ist mir auch sehr, sehr negativ aufgefallen, aber auch sehr wenige Tore. Also man geht ja vorbei Brasilianern immer so oder bei Südamerikanern grundsätzlich davon aus, ja, die sind alle kreativ. Das sind alles Spieler, die auch mal 5 Leute austribbeln können, so ganz, ganz krass ausgedrückt. Aber es ist halt gar nicht so. Hast du das mit diesen Schwalben auch so wahrgenommen oder ist das in Brasilien ein bisschen anders?
Ja, das geht eigentlich. Natürlich sind die Schiedsrichter auch dort und die Schiedsrichterentscheidung auch ab und zu ein bisschen ja, zweifelhaft. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da hier und dort auch der eine oder andere brasilianische Real fließt in Richtung Schiedsrichter. Und auch generell, ich glaube, dass da auch ja vor allen Dingen im Fußball, auch bei den Vereinen, Beratern und so weiter, viele Gelder fließen, ja, die jetzt nicht auf dem legalen Wege in deren Tasche geht. Aber ja, generell war es eigentlich okay. Also Schwalben und sowas, also ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Was ich halt noch sagen wollte, ich meine, Deutschland hat ja 2014 die WM in Brasilien gewonnen und auch Brasilien 7-1 geschlagen. Ich glaube, dass da das Standing von mir, ja, dadurch, dass ich halt Deutscher bin, von Anfang an auch noch höher einzuschätzen war und dass sie da vor dem deutschen Fußball und auch gerade vor den Deutschen schon heiden Respekt hatten. Ich glaube, dass sie das mittlerweile ein bisschen relativiert hat. Aber zu dem Zeitpunkt, weil es halt alles noch so frisch war, habe ich natürlich auch den einen oder anderen Joke oder Witz gemacht, der dann auch ab und zu nicht so gut ankam. Aber ja, als Deutscher hattest du damals halt echt schon ein gutes Standing und das Niveau der Liga war für mich oder meines Erachtens nach überraschend gut und wie wir schon angesprochen haben, nicht nur technisch, sondern auch sehr physisch.
Nach wenigen Monaten, du hast gerade schon gesagt, ging es für dich dann weiter zu Vitória, nach Sao Paulo. Auch die Stadt hat sich deutlich vergrößert dann für dich, in der du gelebt hast.
Salvador, genau. Salvador, nicht Sao Paulo. Es ist in Salvador.
Ach so, in Salvador, genau. Genau. 61 Mitspieler hattest du da oder 60 wurden da gelistet laut Transfermarkt.de in der Liga oder in der Saison. Hast du gerade schon gesagt, dass ja diverse Spieler dann auch mit den Trainern neu dazukommen. War bei Vitória dann vermutlich ähnlich, dass du auch dann deshalb nicht so richtig in die Spur gefunden hast, weil es aber auf deiner Position ja wahrscheinlich 5, 6, 7 Positionskonkurrenten gab, richtig?
Genau, obwohl ich bei Vitória schon, ich glaube, 20 Spiele gemacht habe in den 6 Monaten, wo ich dort war. Ich meine, das fängt ja mit der Staatsmeisterschaft an. Ich glaube, die ist auch bei Transfermarkt und Wikipedia nicht gelistet. Aber wie du schon gesagt hast, ja, wir hatten da wirklich sehr, sehr viele Spieler, haben dann ein Spiel verloren, dann standen am nächsten Tag 4, 5 neue Spieler in der Kabine und ja, das war halt schon auch ja ein bisschen durcheinander, was Planung angeht und generell in Brasilien, was Planung angeht, wird da glaube ich nur an, oder wird da meines Erachtens nach nur an heute gedacht und nicht so viel darauf geschaut, was halt morgen ist und ja, von daher glaube ich, muss da ein bisschen was geändert werden jetzt, dadurch, dass viele externe Investoren halt auch in die brasilianische Liga gehen. Die Citigroup hat ja Bahia gekauft, 777 hat Vasco da Gama gekauft, Red Bull ist ja auch bei Bragantino mit drin und das wird jetzt nach und nach, glaube ich, immer mehr. Die nennen das dort SAF, also dass der Verein sich halt ja mehr Richtung eines Business entwickelt und nicht nur ein traditioneller Fußballverein ist. Und ich glaube, dass das der einzige und richtige Weg ist, dass der brasilianische Fußball auch gerettet wird, weil die Vereine natürlich alle hoch überschuldet sind. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man dann so viele Spieler hat und ja mit jedem Trainer dann 10, 15 neue Spieler holt und jeder Präsident hat dann in seiner Zeit dort 7, 8 Trainer. Also es ist halt schon brutal. Ich habe letztens mal geschaut, der Trainer, der bei mir war, bei Vitória, das war jetzt 2018 und das war jetzt vor 5 Jahren. Der hat in den 5 Jahren, seitdem ich dort weg bin, schon, ich glaube, bei 9 anderen Vereinen trainiert. Also war bei 9 anderen Vereinen unter Vertrag innerhalb von 5 Jahren. Also das ist halt schon echt brutal. Natürlich für die Trainer gut, weil sie dann immer eine Abfindung bekommen und dann woanders unterschreiben können, aber ja, generell muss da, was Planung angeht, schon das eine oder andere verändert werden.
Sehr, sehr spannend, diese ganze Geschichte in Brasilien. Du hast die ersten 3 oder die aus den ersten 4 Spielen hast du 3 gespielt, dann auch in der Liga, dann gar nicht mehr und dann ja war auch dein Kapitel Brasilien beendet. Wieso hast du dann da für dich selbst auch so den Schlussstrich gezogen oder wurde der extern für dich sozusagen gezogen? Warum bist du nicht innerhalb Brasiliens nochmal gewechselt, sondern hast dann den Schritt nach Australien gewählt? War es dann einfach so dieses Angebot, was von Markus Babbel kam, dass du gesagt hast, okay, ich mach's jetzt, oder war es ja auch eine bewusste Entscheidung, dass du in Brasilien nicht mehr weitermachen willst?
Ja, generell laufen die Verträge in Brasilien ja anders als in Deutschland. Mein Vertrag lief, glaube ich, bis Juni und die Liga ging erst im Mitte April los. Von daher habe ich ja, wie du schon gesagt, die ersten Spiele noch gespielt und dann ein paar Spiele nicht und dann lief mein Vertrag auch aus und der Verein hat sich dazu entschieden, den nicht zu verlängern. Und dann habe ich natürlich meine Optionen geprüft und mich weiterhin umgeschaut. Und nach 2 Vereinen in Brasilien habe ich dann gedacht, okay, ja, ich bin bereit für was Neues, auch wenn es unglücklich war. Aber jetzt nochmal umzuziehen und nochmal zu einem dritten Verein dort zu wechseln, das kam für mich halt nicht in Frage. Es gab dann die eine oder andere Möglichkeit in Asien, auch dann nochmal richtig gutes Geld zu verdienen. Aber dadurch, dass ich natürlich auch 2 Töchter habe und meine Frau, konnte ich mir halt niemals vorstellen, ja, in Länder wie Saudi-Arabien zum Beispiel zu wechseln und dort halt mit meiner Familie zu leben und habe mich dann dazu entschieden. Und ich glaube auch, dass, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Gefühl von nicht frei zu sein in Brasilien, da schon eine Riesenrolle gespielt hat, in ein Land zu wechseln wie Australien, weil es natürlich finanziell nicht so lukrativ ist wie die anderen Anfragen, die ich damals hatte, aber das war für mich dann auch gar nicht wichtig. Und mit Markus Babbel war halt ein Trainer bei Western Sydney Wanderers, der mich ja zu meiner Bundesliga-Zeit schon immer mal zu seinem Verein holen wollte, ob es Hoffenheim war oder Hertha oder VfB Stuttgart. Und wir haben dann ja öfter telefoniert und er hat es mir dann halt ja schmackhaft gemacht und mich halt überzeugt, ja nach Australien zu wechseln. Und das war, auch wenn es jetzt finanziell nicht so lukrativ ist, ja auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen meines Lebens, weil wir uns von Tag 1 auch in das Land und auch gerade in die Stadt Sydney total verliebt haben und ja auch jetzt ja schon im 5. Jahr hier sind, haben letztes Jahr im Dezember unser Permanent Resident Visum bekommen, also ähnlich wie die Green Card in den USA, was natürlich auch sehr wichtig ist für uns. Jetzt können wir auch immer rein und raus, selbst wenn sich in den nächsten Wochen und Monaten sich was ergibt für mich bei einem Club in Europa oder irgendwo anders, können wir danach immer wieder nach Australien zurückkommen und ja, wir fühlen uns hier wirklich sehr wohl. Es ist eine super Stadt, es ist ein super Land und die 3 Jahre, die ich hier gespielt habe, haben auch echt super viel Bock gemacht.
Ja, ich glaube, dann erübrigt sich meine Frage, wie die ersten Wochen waren, schon fast von selbst. Hast du gerade schon gesagt, dass dich direkt in das Land verliebt. Wir haben gerade über die Infrastruktur, über die Rolle auch von Fußball in Brasilien gesprochen. Jetzt das Ganze im Vergleich zu Australien ist wahrscheinlich schon ein sehr, sehr ja, grober Einschnitt, weil es natürlich ja auch ein Land ist, die ja jetzt schon kein Land ist, für das Fußball komplett neu ist. Haben wir auch mit der Nationalmannschaft schon immer mal wieder auch an größeren Turnieren teilgenommen, aber ist natürlich schon trotzdem jetzt nicht die Nummer 1, gehe ich mal von aus, oder?
Genau, also wie du schon angesprochen hast, Fußball ist ja in Australien nicht Sportart Nummer 1. Hier sind ja so Sportarten wie Cricket, Rugby oder AFL, also australischer Fußball, schon noch über dem Fußball oder mehr als der Fußball angesehen, aber trotzdem sehe ich, dass der Fußball halt schon hier im Kommen ist, auch gerade jetzt mit der Nationalmannschaft, die natürlich einen riesen Erfolg gefeiert hat bei der WM. Die Frauen-WM ist hier im Sommer, von daher ist der Fußball schon im Kommen.
Du hast dann das erste Jahr bei Western Sydney gespielt, ist jetzt ja kein wirklicher Top-Club in der Liga. Dann der Schritt zum FC Sydney, also zum, ja, du hast es richtig schon gesagt, Rekordmeister, mit das beste Team, mit Melbourne Victory zusammen. Was waren da für Unterschiede von diesen beiden Clubs? Gab es da große, große Dinge, dass du gesagt hast, okay, beim FC Sydney ist alles nochmal deutlich professioneller?
Ja, ich kannte ja wenig über den australischen Fußball, muss ich halt ehrlich sein. Ich wusste, dass Thomas Broich, der hier gespielt hat damals bei Brisbane Roar und auch hier sehr erfolgreich Spieler des Jahres wurde und auch eine Legende in der australischen Liga ist. Und von daher musste ich da natürlich auch Markus Bubble und den Verantwortlichen von Western Sydney Wanderers glauben, in dem, was sie mir halt erzählt haben. Und es war halt wirklich ein Verein, der total im Umbruch war. Western Sydney Wanderers ist der einzige australische Verein, der jemals die asiatische Champions League gewonnen hat. Das habe ich auch mal irgendwann vorher schon mitbekommen. Aber ja, die haben halt gerade ein neues Stadion gebaut. Also als ich dann dort war, haben wir halt in so einem Ausweichstadion gespielt, das Trainingsgelände, was die mir gesagt haben, was eigentlich fertig sein sollte. Wurde dann halt auch erst in der Saison danach fertig, wo ich dann auch den Verein verlassen habe. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es halt nicht so war, wie die es mir erzählt haben, dass Western Sydney Wanderers mit der größte und beste Verein ist. Und Sydney FC, wir haben dann, glaube ich, am zweiten Spieltag gegen Sydney FC gespielt. Und ich habe halt von vornherein gemerkt, dass das schon der beste Verein ist. Und als die Saison dann vorbei war, mein Vertrag auslief, bin ich auch froh, dass Sydney FC sich gemeldet hat, weil das auch meine beste Option war oder auch der Verein war, wo ich halt am liebsten gespielt hätte hier in Australien.
Genau, 1920 in der Saison dann Meister geworden mit dem FC Sydney. Ein Tor, 7 Assists, Stammspieler. Ja, vermutlich eine der besten Saisons deiner Karriere, oder?
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, ich habe auch vorher schon einige gute Saisons gespielt. Ein Tor ein bisschen wenig, ich hätte ein paar mehr Tore schießen müssen. Und wenn die Stürmer ein bisschen mehr Qualität gehabt hätten, dann hätte ich auch noch ein paar mehr Assists gehabt. Aber es war schon eine gute Saison und vor allen Dingen hat es auch brutal viel Spaß gemacht. Dann auch gerade nach den Jahren nach meiner Verletzung bei Hertha und auch der nicht so sportlich erfolgreichen Zeit in Brasilien, dann wieder solche Erfolgserlebnisse zu feiern und auch Titel zu gewinnen. Das war halt auch mein Ziel oder Anspruch, nochmal bei einem Club zu spielen, der halt um Titel mitspielt. Und von daher war das schon eine super Zeit. Und Sydney FC ist schon auch ein Verein, der mir echt am Herzen liegt, weil auch in der Zeit, als ich dort war, meine Mama leider verstorben ist und ich da auch sehr viel Rückendeckung und Support hatte von den Verantwortlichen und auch von den Fans, was mir wirklich sehr viel bedeutet hat und sehr viel bedeutet. Deswegen war das schon, oder ist schon ein Verein, der mir auch sehr wichtig ist.
Fans hast du gerade schon angesprochen. Fankultur in Australien, natürlich auch definitiv anders als in Brasilien. Wie hast du das wahrgenommen? Entwickelt sich da auch was mit der Zeit? Wie, ja, ekstatisch, kann auch ein Australier mal werden, bei einem Stadtderby zum Beispiel?
Ja, letzte Woche hat Sydney FC gegen Western Sydney Wanderers gespielt. Sydney FC hat auch ein neues Stadion jetzt, da passen 45, oder 42.000 rein und es waren, glaube ich, 30.000 beim Spiel. Die haben jetzt einen Zuschauerschnitt von knapp 20.000, also die Stadien sind halt enorm groß, deswegen sieht es ab und zu so aus, dass die Stadien ja leer sind, aber die Schnitte bei einigen Vereinen, gerade Melbourne Victory, Western Sydney Wanderers und Sydney FC sind halt schon sehr, sehr hoch und ich glaube, dass hier sehr viel Potenzial ist. Natürlich ist ein anderer Markt als die USA und ein anderer Markt als die MLS, aber ich denke, dass die A-League ungefähr da ist, wo die MLS vor 15 Jahren war. Man hat ja auch eine ähnliche Struktur mit dem Salary Cap und hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, wenn die richtigen Leute am Werk sind und ein paar externe Investoren hier reinkommen, die auch das Fachwissen mitbringen und dann glaube ich schon, dass die Liga sich da auch weiterentwickeln kann. Die Liga ist generell auch gerade so ein bisschen in einem Umbruch. In der Saison 24/25 werden zwei neue Vereine noch dazukommen und dann in der Saison 2027/2028 nochmal zwei, das dann bis auf 16 Vereine aufgestockt ist. Und ich glaube, dann ist es nochmal ja was ganz anderes mit 16 Vereinen statt wie jetzt momentan mit 12. Und als ich 2018 hingekommen bin, da waren es sogar nur 10 Vereine. Man hat dann dreimal gegen jeden gespielt, was auch ein bisschen ja suboptimal ist, meines Erachtens nach. Und wenn man dann 16 Vereine hat mit 30 Spielen in der Saison plus dann danach die Finals, ich glaube, das kann dann schon viel, viel interessanter werden.
Ja, und dazu hast du ja auch ein paar weite Reisen in der Liga, Perth und Wellington, die ja nicht mal in Australien liegen, sondern in Neuseeland, sind natürlich schon auch ganz schöne Bretter, kann ich mir vorstellen, wenn du da dann auch über verschiedene Zeitzonen teilweise reisen musst. Wie hast du sowas wahrgenommen, jetzt auch im Vergleich zu Deutschland damals, wo du ja dann manchmal auch einfach nur eine halbe Stunde im Bus sitzt und nach Augsburg fährst aus München?
Ja, aber in Brasilien war es ja ähnlich. Ich meine, Brasilien ist ja ähnlich groß wie Australien. Da habe ich auch schon die eine oder andere Reise auch gerade noch mit umsteigen, weil es da nicht viele Direktflüge gibt. Waren wir da auch schon mal 10 Stunden unterwegs zum Auswärtsspiel. Aber hier, du hast angesprochen, gerade Perth ist von Sydney 5 Stunden Flug entfernt, 3 Stunden Zeitverschiebung vom Klima her auch nochmal wärmer an der Westküste. Und ich glaube, dass Leute sich immer vorstellen, wenn halt jemand in so eine Liga wechselt aus Europa oder jemand, der halt seine ganze Karriere lang auf höchstem Niveau gespielt hat, dann hierhin wechselt, dass er die Liga komplett alleine auseinander nimmt. Aber ich glaube, es spielen auch schon viele Faktoren eine Rolle, dass es halt nicht so einfach ist. Also zum einen natürlich die Reisen, das Klima generell. Die Saison wird hier im Sommer gespielt, also zu Höchsttemperaturen, auch ab und zu dann Spiele 15, 16 Uhr. Mittags hatten wir Spiele dabei, wo dann 40 Grad war und kein bisschen Schatten auf dem Platz. Und man muss halt auch immer sagen, dass nicht nur die Gegenspieler weniger Qualität haben, sondern auch die Mitspieler. Und im Fußball geht es halt auch nicht mehr so wie noch vor 30, 40 Jahren, dass man komplett alleine Spiele entscheiden kann. Und von daher ist es auch nicht so einfach, wie sich das jeder vorstellt. Zum Beispiel auch jetzt in dieser Saison ist ja Nani zu Melbourne Victory gewechselt, der auch sich leider das Kreuzband gerissen hat vor kurzem, aber in seinen ersten Spielen auch brutal Probleme hatte, sich hier anzupassen und auch wirklich noch keine großartigen Leistungen hier gezeigt hat.
Vielleicht zum Abschluss deiner Australien-Zeit noch kurz zur asiatischen Champions League. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Hast ja auch ein Jahr mitgespielt. Reisen nach Japan, Südkorea und auch nach China zu Shanghai SIPG mit Gegenspieler Hulk. Kann ich mir vorstellen, dass das nochmal gerade zum Ende der Karriere schon Highlights waren, nochmal in so recht weit entfernte Länder zu reisen, wo man dann auch nochmal eine ganz andere Fußballkultur kennenlernt, oder?
Ja, vor allen Dingen Japan. Also mein erstes Champions League-Spiel war in Yokohama. Normalerweise fliegen die australischen Clubs dann halt immer schon 4-5 Tage vorher dahin. Das haben wir auch gemacht und auch das Land dort kennenzulernen und die Abläufe in der asiatischen Champions League ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Champions League in Europa, aber trotzdem auch was ganz Besonderes und ich habe mich super darauf gefreut. Leider wurden die anderen Spiele, also wir haben ja gegen Shanghai und auch gegen Jeonbuk, die aus Korea sind, dann nicht in Korea gespielt, weil das ja gerade die Covid-Zeit war, und haben das dann in der Bubble gespielt in Katar. Die restlichen Spiele, also das einzige Gruppenspiel, das wir halt auswärts hatten, war in Yokohama. Aber wir haben auch echt super Spiele abgeliefert, auch wenn wir das erste Spiel gegen Yokohama 4-0 verloren haben. Aber sonst hätten wir nicht jedes Spiel auch gewinnen können. Und das ist halt schon wirklich muss man hoch anerkennen, weil die Budgets halt hier in Australien ganz anders sind. Also mit dem Salary Cap hast du hier, keine Ahnung, ein Gesamtbudget der Mannschaft von 3,5 Millionen australische Dollar. Das sind ungefähr 2,5 Millionen US-Dollar. Und so jemand wie Hulk, der hat das ja in China schon alleine im Monat verdient. Also da sind halt schon riesen Diskrepanzen, und deswegen ist es natürlich auch nicht ganz so einfach für die australischen Clubs da mitzuhalten. Es kommt halt nicht oft vor, dass die australischen Clubs sich dann halt für die nächste Runde qualifizieren. Aber generell war es für mich hier halt auch eine super Erfahrung. Ich habe ja dann 2021, als mein Vertrag bei Sydney auslief, noch die eine oder andere Option gehabt. Ich wäre auch gern nach Japan gewechselt. Es gab auch eine Option dort in Yokohama, nicht Yokohama Marinos, sondern den kleineren Verein, die auch damals gegen Abstieg gespielt haben. Es hat aufgrund eines Visas, das ich nicht bekommen konnte, leider nicht geklappt. Und ich habe dann halt auch entschieden, im Januar letzten Jahres meine aktive Karriere zu beenden und mich dann halt darauf vorzubereiten, was danach kommt. Ich habe mir während meiner aktiven Karriere schon angefangen, immer so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, auch schon angefangen zu studieren, und bin seitdem da auch sehr, sehr aktiv.
Genau, du bist jetzt 36, gerade in Sydney, aber du hast mir auch im Vorgespräch schon erzählt, du hast noch recht große Pläne, was die Zukunft auch im Fußball angeht. Was hast du vor? Wo sehen wir dich vielleicht in den nächsten Jahren? In welcher Position? Auch mal in Deutschland?
Ja, für mich war immer klar, dass wenn ich im Fußball bleibe nach meiner Karriere, dann wird es im Managementbereich sein. Also als Trainer sehe ich mich nicht. Ich habe ja, wie ich gerade schon angesprochen habe, International Sports Management schon angefangen zu studieren, als ich noch beim Sydney FC gespielt habe, und habe das Studium letztes Jahr beendet, habe dann parallel letztes Jahr im Januar noch angefangen, mein Zertifikat im Football Management zu machen bei der UEFA Academy, und habe diese beiden Kurse oder diese beiden Diploms jetzt und bereite mich seitdem vor. Auch gerade jetzt im Januar war ich in Brasilien für 5 Wochen. Ich habe dort auch 4 verschiedene Vereine besucht und bei den Vereinen hospitiert und den Sportdirektoren und dem Verein generell über die Schultern zu schauen, um so viel zu lernen wie möglich. Ist leider so weit weg, dass ich das in Deutschland nicht persönlich machen kann, aber ich versuche trotzdem auch so viele Gespräche wie möglich zu führen, auch gerade mit Persönlichkeiten, die halt in dem Bereich erfolgreich waren oder erfolgreich sind. Und da habe ich in den letzten 12 bis 18 Monaten echt sehr viel abschauen können und sehr viel gelernt, und bin jetzt auch bereit, langsam loszulegen. Ich glaube, gerade im Managementbereich ist da schon Geduld gefragt, und es kommt viel auf Timing an, aber die eine oder andere Option hat sich schon ergeben. Es war noch nicht das dabei, wo ich 100% hintergestanden habe, aber ich bin optimistisch, dass da in den nächsten Wochen oder Monaten was passiert.
Sehr cool. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, Alex. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Waren, glaube ich, sehr, sehr spannende 45 Minuten auch für mich, einfach nochmal einen neuen Einblick zu bekommen, obwohl ich in Südamerika schon auch immer mal wieder ein bisschen was verfolge, aber es ist natürlich ganz was anderes, wenn man da auch mal eine ganze Zeit gespielt hat, auch in Australien. Danke dir, ich drücke dir die Daumen, dass du ja auch bald in Deutschland Fuß fassen wirst im Management, und ja, wünsche dir eine weitere gute Zeit in Sydney.
Super, vielen, vielen Dank, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Danke dir.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.